Jetzt klappt's. Herzlich willkommen. Ersten Sonntag des Gottesdienst im neuen Jahr 2025. Wir hatten die letzten ein, zwei Wochen ganz viele Veranstaltungen hier aufgrund der Feiertage. Ich freue mich, euch zu sehen, Sie zu sehen und auch die, die zu Hause wieder dabei sind. Herzlich willkommen. Unter Gottes Wort jetzt zur Predigt. Wir sind ja bei der Jahreslosung, haben wir schon gestartet, letztes Mal am 1.1. Markus Gerisch hat schon ein bisschen was dazu gesagt. Und ihr seht schon, das Thema lautet heute: Nur ein geprüftes Leben ist lebenswert. Das ist noch nicht das Thema, aber ein ganz wichtiger Satz, da komme ich gleich drauf. Bevor ich zu dem Satz komme, lese ich noch mal ganz kurz diese Passagen. Da heißt es, das sind so Ermahnungen eigentlich an diese Christen damals: Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeglicher Gestalt. Da weiß man, was man zu tun hat, wenn man das so hört. Denkt, aha, boah, krass, puh, nochmal lesen, was? Das sind so ganz grobe, kurze Anweisungen des Apostel Paulus an die Christen in Thessalonich. Und wir werden da nachher noch was dazu hören. Ich beginne jetzt aber mit diesem Zitat, was ich gerade schon mal gezeigt habe. Nur ein geprüftes Leben ist ein lebenswertes Leben oder ist lebenswert. Dieser Satz stammt nicht aus dem Neuen Testament. Der stammt auch nicht von mir. Und original heißt er eigentlich so: ein ungeprüftes Leben ist nicht lebenswert. Ein ungeprüftes Leben ist nicht lebenswert. Das ist schon eine, finde ich, interessante Aussage. Und die ist schon ziemlich alt, also schon richtig alt. Es ist nämlich von Sokrates, 500 Jahre vor Christus hat er das gesagt. Es gab also zu allen Zeiten, auch lange bevor Jesus gelebt hat, Leute, die Dinge gesagt haben, die man echt lange nachdenken kann. Und weil es ja um dieses Thema der Jahreslosung geht, prüft aber alles, das Gute behaltet, möchte ich in dieser Predigt heute, quasi in der zweiten Predigt über die Jahreslosung, nach der vom letzten Mittwoch war es, glaube ich, der erste, gell, war ein Mittwoch, der 1. Januar, da hatten wir übrigens uns auch getroffen zum Gebet, morgens um 9, während du noch geschlafen hast, haben wir gebetet, super, oder passt, ja, gut. Also, drei Prüfkriterien, da möchte ich etwas sagen über drei Prüfkriterien. Wenn da steht, prüft aber alles, dann ist ja immer die Frage, was das heißt. Und wie gesagt, einiges haben wir schon gehört und heute möchte ich etwas über drei Prüfkriterien sagen, rund um das Thema Prüfen. Erstens, Gott prüft. Gott prüft. Er ist der, ich sag mal, Oberprüfer. Gott ist ein Prüfer. Das zweite ist, wir prüfen. Wir können auch prüfen. Und dann möchte ich etwas sagen, prüfen mit der Bibel. Wie kann man denn mit der Bibel Dinge prüfen? Also das sind so die drei Punkte, um die es heute Morgen gehen soll. Gott prüft, wir prüfen und prüfen mit der Bibel. Und ich starte eben genau mit dem ersten Punkt, Gott prüft. Und die Bibel ist natürlich zentral in diesen Fragen. Und wenn wir die durchschauen und durchlesen, dann würden wir feststellen, da gibt es ganz viele Bibeltexte, die wortwörtlich, also explizit ausdrücken, dass Gott prüft. Und ich habe ein paar mitgebracht, um es einfach damit reinzunehmen. Und es muss alles bei Gott beginnen, darum auch der erste Punkt, Gott prüft. Die erste Bibelstelle aus 1. Mose 22, ganz am Anfang, Genesis 22, Vers 1, vielleicht kennen wir auch die Geschichte drumherum, da heißt es: Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham. Und wahrscheinlich wissen viele, was das für eine Prüfung war. Die Sache mit dem Isaak. Da prüfte Gott den Abraham, also Gott prüfte, Gott testete den Abraham. Und dann kommt ja diese Geschichte. Gott prüft. Dann eine weitere Bibelstelle aus dem Alten Testament. Denn du, Gott, prüfst Herzen und Nieren. Und jetzt muss man aufpassen. Da ist jetzt nicht gemeint, bum, 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 bum. Und Niere, also das ist nicht gemeint. Das ist ein Bild. Ja. Es geht nicht darum, dass man zum Arzt geht und der kann dann mal die inneren Organe testen. Das kann man ja machen. Sondern hier geht es um etwas an das Innere. Gott schaut auf das Innere. Gell, wir haben alle innere Organe, die sehen wir nicht. Zum Glück seht ihr meine inneren Organe nicht. Das wird ja schrecklich aussehen. Wir sehen bei niemandem die inneren Organe. Aber wir brauchen sie. Übrigens, vielleicht sind die inneren Organe wichtiger wie Haut, Ohrläppchen, Haare und so Dinge, die man so auf den ersten Blick sieht. Ohne dein Innerleben, ohne deine Innereien wärst du nichts. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Oder wie sie heißt, denn du Gott prüfst Herzen und Nieren. Damit ist gemeint, du Gott prüfst das Innere, was in mir ist. Zum Beispiel meine Gedanken siehst du nicht. Und ich sehe deine nicht, aber Gott sieht die. Das Innere, Innerliches, etwas Inneres. Gott prüft das Innere des Menschen. Psalm 139, vielleicht kennen wir diesen Satz. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, ist auch da drin. Mit Herz ist auch nicht gemeint, das mit den Vorkammern oder so, mein Inneres. Erforsche mich Gott und erkenne mein Inneres. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Psalm 139, Vers 23. Gott prüft. Im Neuen Testament auch. So reden wir nicht, als wollten wir Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Das hat ja Paulus geschrieben, Thessalonicher Brief. Ich sage danach noch was dazu. Er war Apostel, er war kein Pastor einer Gemeinde, er war Apostel, er war auch kein Evangelist, er war kein Hirte, er war kein Prophet, er war ein Apostel. Gott hat gesetzt, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Apostel ist so das größte geistliche Amt im Neuen Testament. Nicht der Papst, Apostel. Apostel, Apostel ist das größte geistliche Amt des Neuen Testamentes. Paulus war Apostel und er sagt, wir, also unsere Art, unser Schlag von Leuten, also wir Apostel, wir reden nicht, dass es den Menschen, wie heißt es, nach den Ohren juckt. Also mit anderen Worten, hey, das sehe ich genauso wie du, super. Kennst du das? Ich lese ein Buch oder ich höre mir jemanden an, Predigt, Vortrag oder so und denke, Mensch, der sagt ja genau, was ich denke, der ist toll. Ja, das ist ja keine Kunst. Na, also wenn jemand sagt, was du sowieso schon so siehst, dass du den toll findest, das ist ja, Jesus hat mir gesagt, also die lieben, die dich lieben, na, das ist ja einfach. Das kann ja jeder. Aber kannst du auch die lieben, die dich hassen? Kannst du die segnen, die dich verfolgen? Kannst du denen Gutes tun, die dir nicht gut? Da wird's interessant. Kannst du also quasi von jemandem etwas lernen, der eine ganz andere Meinung hat wie du? Bist du in der Lage, und die Apostel waren solche Leute, Paulus war voll auf diesem Trip, sage ich mal, der hat das gesagt, was Gott ihm aufgetragen hat und nicht, was die Leute hören wollten. Und manchmal war natürlich was dabei, was die Leute hören wollten. Da haben sie ihm zugejubelt. Und manchmal haben sie gesagt, Moment mal, was hat er gerade gesagt? Hör ich richtig? Boah, krass, was? Nee, das sehe ich nicht so. Paulus hat es trotzdem gesagt, denn er redet nicht, als wollte er Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Gott prüft. Gott prüfte zu allen Zeiten Menschen, um sie zu testen. Gott testet uns. Testen, einen Test machen. Wir kommen da gleich aus Schule und so, ein Test, ja. Intelligenztest, Persönlichkeitstest, Rechtschreibtest. Wir kennen so Tests vielleicht von Schule, von Bewerbung, wo auch immer. Und ich glaube, das Leben mit Gott ist wie eine Schule. Ich glaube, dass jeder Christ, jedes Kind Gottes in der Schule Gottes ist. Ich glaube, wir sind alle Schüler in der Schule Gottes. Wenn wir Christen sind, sind wir Schüler in der Schule Gottes. Das glaube ich ganz fest. Eine Schule und das ist die Schule Gottes. Und wenn du von neuem geboren wirst, dann wirst du eingeschult, ja, in die Schule Gottes. Und dann beginnt das Schulleben. Verschiedene Klassen. Und zum Schulleben gehören halt auch Prüfungen, Tests. Das ist einfach so. Prüfungen gehören dazu. Kleine, große, schwere Abschlussprüfungen. Wobei die Abschlussprüfung in der Schule Gottes, da bin ich ein bisschen vorsichtig, denn die Schule Gottes endet erst mit unserem Tod. Solange du mit Gott lebst, bist du in der Schule Gottes. Die hört nie auf. Wenn du dann gestorben bist, übrigens, das habe ich so formuliert, wirst du auch versetzt. Kennt ihr das, wenn es dann drunter steht, wird versetzt. Ich hoffe, bei allen stand es, wer wird versetzt. Und wenn bei jemandem mal stand, wird nicht versetzt, nicht schlimm. Es gibt ganz berühmte, ganz tolle Menschen auf dieser Erde, die haben ein, zwei Mal die Schule wiederholt, gar kein Problem. Kein Problem. Muss man sich nicht schämen oder so. Aber wird versetzt in diesem Zusammenhang heißt, wenn wir an Jesus Christus glauben, kommen wir, ich sage es mal ganz einfach, in den Himmel. So, kommen wir in den Himmel. Ja, aber Schule Gottes, einfach dieses Wachsen, dieses Reifen. Und natürlich kann ein Erstklässler noch nicht die, ob es jetzt Hauptschule, mittlere Reife, Abiturprüfung, das geht noch nicht. Er muss ja erst mal lernen, muss ja erst mal anfangen. Das kennt die Bibel an verschiedenen Texten, aber hier wollte ich nur sagen, Gott prüft, und das heißt, immer wieder kommen Tests in unser Leben, wo wir merken, jetzt werden wir auf die Probe gestellt im Glauben. Jetzt wird's mal herausfordernd, jetzt kommt die Nagelprobe, jetzt kommt ein Test, jetzt kommt eine Prüfung, und dann schaffen wir es, geht's weiter, schaffen wir es nicht. Achtung, schaffen wir es nicht, fallen wir durch die Prüfung durch. Dann sagt Gott nicht, raus, du bist von der Schule, nichts, sondern er sagt, dann mach's halt nochmal. Kann man die Prüfung wiederholen. Meine erste Prüfung in meinem Leben habe ich nicht bestanden. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal hier gesagt habe, heute sage ich es. Oute mich, die erste Prüfung meines Lebens bin ich durchgefallen, das war die Fahrradprüfung. Grundschule. Leider habe ich den nicht geschafft. Ich weiß nicht genau, warum. Deswegen bin ich auch nie wieder Fahrrad gefahren. Nein, ich fahre trotzdem Fahrrad ab und zu. Aber das war die erste und einzigste Prüfung bisher. Nicht bestanden. Durchgefallen. Ja. Und immer, wenn ich hier vorbeifahre, da unten ist doch diese Verkehrsschule hinter dem Polizeiauto, und dann fahren die doch immer. Und dann werde ich erinnert. Da kommt alles wieder hoch. Ja. Und ich würde am liebsten hingehen und sagen, darf ich noch mal? Aber nee, ich darf nicht mehr. Genau, Prüfung, kann man durchfallen, da machen wir halt noch mal. Fahrradprüfung ist auch nicht so entscheidend, fand ich jetzt fürs Leben. Aber andere Prüfungen sind schon wichtig. Ja, manche sind sogar sehr wichtig. Also erstens, Gott prüft uns als Christen. Zweitens, wir prüfen. Wir können ja sagen, schön, dass Gott prüft, ist in seiner Schule, dann darf er uns prüfen, er ist der Oberlehrer und er prüft uns immer wieder, wir sind die Schüler, wir sind ja Nachfolger, Jünger Jesu, gell? Er ist der Lehrer, wir sind die Schüler, er prüft uns, stimmt. Aber es gibt auch viele Texte, die deutlich machen, du darfst auch prüfen, du sollst auch prüfen. Eine Bibelstelle finden wir im Römerbrief, da heißt es, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Wer soll hier prüfen? Ihr, also wir. Ihr Christen, wir, ich, du, wir sollen prüfen, was Gottes Wille ist. Wodurch? Paulus sagt, einmal lebt nicht so wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Das muss einen Unterschied geben. Muss irgendeinen Unterschied geben. Lebt nicht so wie die Welt. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das meint mehr eine Gesinnung. Als ich aufgewachsen bin in der christlichen Gemeinschaft, für die ich sehr dankbar bin, und in der das heute nicht mehr gesagt wird, aber als ich Kind war, war völlig klar, was das bedeutet. Ein Christ geht nicht in Tischtennisverein. Ein Christ geht nicht in Fußballverein. Ein Christ geht nicht auf irgendwelche Volksfeste. Im Kino geht er nicht. Im Schwimmbad sind keine Christen. Das ist alles Welt. Christen sind da nirgends zu sehen. Und das hatte Gründe, das hatte auch Erklärungen und so. Und heute würde man sagen, ja gut, aber wo sollen wir denn dann Salz und Licht sein? Wenn wir uns nur zurückziehen. Und deswegen gehen wir ins Schwimmbad. Wir gehen ins Kino, um zu evangelisieren. Ja? Nur deswegen gehen wir dahin. Oder in der Sauna, ja, im Traktat verteilen und solche Dinge. Ja, das ist doch das, was wir machen, oder? Also ihr merkt, das ist gar nicht immer, da merkt man schon, boah, jetzt hat auch noch Sauna gesagt, auch da, ich muss mich outen, mich findet man da nicht. Ich bin da nicht. Wäre natürlich mal spannend, wenn man sich so in der Sauna trifft, so, grüß dich und so. Wie fandst du die Predigt? Ah, ja, so. Ja, aber nicht, weil ich es schlecht finde, es ist mir einfach zu warm. Einfach. Aber da merken wir schon, das sind alles so Themen, wohin und so. Da gibt es ein anderes Thema, aber prinzipiell gilt grundsätzlich, es ist eine innere Haltung, habt keine weltliche Gesinnung, darum geht's. Und nicht, da darfst du nicht hin und da und so, keine weltliche Gesinnung haben, sondern verwandelt werden durch die Erneuerung des Denkens. Und wenn das geschieht, dann können wir prüfen dann, nicht Gott. Wir prüfen, was ist Gottes Wille. Und es kann sein, dass für dich das eine von Gott in Ordnung ist und die gleiche Sache ist für den nicht in Ordnung. Weil wir unterschiedlich stehen vom Glauben her. Ist völlig klar. Gibt es genügend Beispiele, aber das wäre das Thema Heiligung. Das ist heute nicht das Thema. Wir sind ja bei der Jahreslosung und beim Prüfen. Eine weitere Bibelstelle, 1. Korinther 11. Da heißt es, der Mensch aber prüfe sich selbst. Haben wir jetzt am Mittwoch gehört. 1. Januar, 15 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl. Wie oft sage ich das? Nicht der Pastor prüft, ob du da teilnehmen darfst beim Abendmahl. Das finde ich ganz schwierig, wenn das so läuft. Oder die Diakone oder der neben dir sitzt. Auch dein Partner hat nicht zu entscheiden, ob du das Abendmahl nimmst. Der Mensch prüfe sich selbst. Er übernimmt die Verantwortung für sich selbst. Er weiß, um was es geht. Und dementsprechend esse er von dem Brot und dementsprechend trinke er von dem Kelch. Du hast die Verantwortung, selber für dich zu prüfen. Und entsprechend deiner Prüfung sollst du dich dann verhalten. Brot nehmen, vom Kelch nehmen. Und wenn es Kreise gibt, das habe ich, glaube ich, am Mittwoch auch gesagt, wo das ist, wo dir jemand sagt, du darfst nicht und du darfst und so, das finde ich höchst problematisch. Aus meiner Sicht ist das übergriffig, das geht, finde ich, so nicht. Das entspricht nicht diesem Text. Eine weitere Bibelstelle, 2. Korinther 13. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Wir prüfen ja gern die anderen, das ist ja unsere Haltung. Wir denken über die anderen nach, prüfen ja. Nee, prüf dich selber mal. Selbstreflexion. Wo stehe ich? Wo stehe ich im Glauben? Stehe ich überhaupt im Glauben? Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Unterscheidet mal. Ja. Geht dem mal nach. Reflektiert mal selbst, sagt der Paulus, 2. Korinther 13, Vers 5. Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 4. Ein jeder aber, die Christen sind hier gemeint, ein jeder Christ aber prüfe sein eigenes Werk, nicht das des anderen, sein eigenes Werk. Und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Interessanter Text. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Ich hatte mal vor, weiß nicht, 2 Jahren oder wann es war, über das Thema gepredigt, ich sehe was, was du nicht siehst. Das war die Geschichte mit dem Splitter und mit dem Balken. Wisst ihr das noch? Es war eine Serie. Ich höre was, was du nicht hörst. Ich fühle was, was du nicht fühlst und so. Wer das noch weiß. Und da habe ich das auch gesagt. Wie schnell sehen wir bei anderen irgendwas? Ey, das geht nicht. Und was ich, oh, das geht gar nicht. Und da drüben und so. Und hast du das schon gesehen? Und der, wie der lebt. Gell? Und Jesus sagt, pass bitte auf. Guck erst mal bei dir selber. Und vielleicht hast du einen riesen Balken im Auge, so ein ganz langes Teil. Und jetzt willst du dem anderen helfen und schiebst dann immer mit dem Balken weg. Verstehst du, gehst mit dem Balken auf den Zug, schiebst den weg, willst an ihm da im Auge rumfummeln. Lass doch mal den, fang doch bei dir an. Jesus sagt, jetzt guck mal selber, mach mal dieses Riesenteil da weg und dann siehst du klar. Und dann kommst du auch an den anderen ran und dann kannst du dem helfen, das kleine. Ich habe dort erzählt, beim Joggen ist mir das mal passiert, da ist mir eine Fliege ins Auge geflogen. Das ist echt unangenehm. Jetzt habe ich ja keinen Spiegel dabei beim Joggen. Und dann, oh, was machen wir dann? Und dann habe ich dann Auto irgendwo geparkt gesehen. Und da Auto hat ja einen Spiegel. Also ich bin dahin, mache da rum und merke nicht, dass da jemand drin sitzt. Plötzlich geht die Scheibe runter und ich, hallo, muss da nur kurz gucken. Ja, alles klar. Ja, so war das, ja. Unangenehm, wenn du da was drin hast. Das ist echt unangenehm. So. Ja. Prüf doch dein eigenes, lass doch mal den anderen. Wir könnten viele Bibeltexte finden. Da liegen die zusammen, war relativ gegen Ende, Johannesevangelium, fragt einer den, sagt einer zu Jesus, was ist denn eigentlich mit dem da? Was ist eigentlich mit dem? Und sagt Jesus, lass doch mal den, was geht's dich an? Folg du mir nach. Lass doch mal den. Was scherst du dich, was kümmerst du dich immer um den? Jetzt schau doch mal auf dich, dass du mir nachfolgst. Und lass mal den anderen. Finde ich gute Beispiele, die das eben deutlich machen. Wir prüfen. Epheser 5, Vers 10. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Also untersucht, guck mal, testet mal, was Gott gefällt. Im eigenen Leben, in der eigenen Haltung, in der eigenen Einstellung, im eigenen Denken. Was gefällt Gott von dem, was ich denke, fühle, wolle, mache, tue, sage und so weiter? Und dann die Jahreslosung, logisch, die haben wir auch hier. Prüft, das ist ein wir sollen prüfen, prüft aber alles und das Gute behaltet. 1. Thessalonicher 5, 21. Also wir prüfen, wir prüfen durch den uns von Gott geschenkten Verstand. Kürzlich habe ich irgendwo gehört, da hat irgendjemand gelesen oder geschrieben, glaube ich, habe es gelesen. Der Verstand des Menschen ist ein Geschenk Gottes. Warum benutzen wir ihn so wenig? Der Verstand, den wir Menschen haben, ist ein Geschenk Gottes. Natürlich sollen wir uns nicht nur auf den Verstand verlassen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, das ist ja schon klar. Aber gebrauchen sollen wir ihn. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu gebrauchen. Hat einer gesagt, ja, wie Jesus hieß, Immanuel, Kant aber. Immanuel, habe Mut, dich deines Verstandes zu, ja, dass man das benutzen darf. Drüber nachdenken, nicht den Verstand irgendwo abgeben, Garderobe und so, das macht man nicht. Man denkt mit, man ist dabei. Paulus hat die Leute aufgefordert, mitzudenken. Wir prüfen durch kluges Fragen. Ihr müsst mal lesen in den Evangelien, was Jesus für Fragen gestellt hat. Da muss man richtig überlegen, was der für Fragen gestellt hat. Das ist echt teilweise interessant. Hä? Was ist denn das für eine Frage? Ja eben, interessante Frage. Ja. Wäre ein spezielles Thema wert, mal zu predigen über die Fragen Jesu. Nicht die, die man ihm gestellt hat, die er gestellt hat. Die Fragen, die Jesus gestellt hat, sehr spannend, sehr herausfordernd. Wir erkennen zuerst unseren eigenen Balken, das habe ich ja schon gesagt. Gut, jetzt kommt der dritte Punkt, wir mit der Bibel prüfen, mit der Heiligen Schrift. Ich habe hier mal verschiedene Bibeln, die ich ja mitbringe, das ist jetzt meine Lutherbibel. Und jetzt wird es interessant, finde ich, und da bitte ich euch gut zuzuhören, gut aufzupassen, wie kann man mit der Bibel prüfen? Also zum Beispiel, ob Donald Trump der Mann Gottes ist, der Prophet des Allmächtigen, der die Sünde ausrottet aus unserer Nation, oder der Antichrist ist. Der ja jetzt eh, ist ja Antichrist, weil diese Wunde, die geheilt wurde, Anschlag, ja klar, Antichrist, klar. Und es sind beides gläubige Leute, wiedergeborene Christen, born again Christians. Wie das oder das, glaube ich, nur ein Beispiel. Politisch jetzt. Oder andere Fragen. Wie kann man denn mit der Bibel prüfen? Wie soll man das denn machen? Wo fängt man denn da an? Wie geht das, mit der Heiligen Schrift zu prüfen? Also, die Thessalonicher hatten keine Bibel. Es gab keine Bibel, wie wir sie heute hatten, zur damaligen Zeit. Es wurde letztes Mal erklärt in der Predigt, etwa 50 nach Christus, das ist die älteste Schrift des Neuen Testamentes. Die älteste Schrift, also quasi, wenn man so will, die jüngste Schrift ist die älteste Schrift, je nachdem, von wo man guckt, etwa 50 nach Christus entstanden, Thessalonicher Briefe. Die Evangelien kamen alle viel später. Das Johannesevangelium zum Beispiel, Offenbarung, Johannesbriefe, da sagen die Leute 80, 90, 95 nach Christus erst verfasst. Überlegt mal, 50 Jahre später. Wir sagen immer, ja, Johannesevangelium voll wichtig, ist ja auch wichtig. Aber von der Zeit her ist es interessant, dass der Thessalonicher Brief der jüngste Brief des Neuen Testamentes ist. Das heißt, wenn es da um Prüfen geht, ist niemals unsere Bibel gemeint. Die gab es ja gar nicht. Kann es nicht sein. Also was heißt es, mit der Bibel zu prüfen? Es gab keine Evangelien zu der damaligen Zeit. Die hat keiner gelesen. Gab es nicht. Gab es noch nicht verfasst worden. Es gab keine. Römerbrief, theologisches Schwergewicht, gab es nicht. Man konnte damit nicht prüfen. Ja, muss man Römerbrief mal schauen. Ja, gab es ja gar nicht. Kirchliche Ämter, es gab ja gar keine Kirchen. Das war ja gerade mal, Jesus ist ja gerade 20 Jahre tot. Überleg mal, ich bin jetzt 16 Jahre knapp in der Gnadenkirche. Manche sind hier 20 Jahre in der Gnadenkirche. Manche sind vielleicht 20 Jahre alt. Jesus ist gerade vor 20 Jahren gestorben. Da hat doch keiner so ein Buch gehabt. Deswegen ist die Frage, wie kann man prüfen mit der Bibel? Und wie ist das gemeint? Denn mit der Bibel, die wir haben, war es ja nicht gemeint, sie gab es ja nicht. Diese Texte stammen aus einer Zeit, die sowas von anders war, dass wir es uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Manchmal tun Leute so, als ob wir im Jahrhundert nach Christus leben würden. Bitte, sind wir ehrlich. Niemand von uns, ich zuallererst, kann sich nicht vorstellen, was es heißt, in dieser Zeit gelebt zu haben. Das war aber sowas von anders. Selbst deine Großmutter, mein Großpapa, hat eine völlig andere Welt gehabt wie wir heute. Und es ist gerade mal zwei Generationen her. Martin Luther, völlig, das war ein anderes Leben wie heute. Und jetzt gehen wir aber noch mal knapp 2000 Jahre zurück. In diese Zeit dieser ersten Christen. Ich habe gelesen, hierarchische Gesellschaft, was interessant, habe was gelesen. Ich werde, kann ich verraten, dieses Jahr mal predigen. Ich verrate es einfach, und dann vergesst ihr es wieder und dann kommt es wieder als Überraschung. Ich werde predigen über das Thema über den Dächern von Nizäa. Und jetzt sagt vielleicht jemand, das hast du dich falsch, das heißt über den Dächern von Nizza aus dem Film. Hä? Wieso predigst du über den Film? Ich glaube mit Grace Kelly oder sowas, weiß nicht genau. Kennt jemand den Film über den Dächern von Nizza? War kennen so ein Krimi, so früher, so altes Fernsehen. Aber ich meine nicht über den Dächern von Nizza, ich meine über den Dächern von Nizäa. Denn dieses Jahr 2025, ist eines der wichtigsten Jubiläum in der Kirchengeschichte seit vielen Jahrzehnten. Nämlich 1700 Jahre Konzil von Nizäa. Ganz spannend. Eines der wichtigsten Konzilien. Alle christlichen Bekenntnisse bauen darauf auf. Auch zum Beispiel unser Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater und so. Nizäa, ganz 325 nach Christus. Heute, 2025, 1700 Jahre. Riesenjubiläum. Und deswegen möchte ich einmal darüber predigen, was man damals erkannt hat. Wie wichtig das damals war. Aber jetzt gehen wir noch weiter zurück. Es gab damals, genau in dem Zusammenhang habe ich gelesen, Gott, Jesus, der Heilige Geist, der Vater, der Mann, das Kind, das Tier, die Pflanze. Ganz hierarchische Gesellschaftsstruktur zur damaligen Zeit. Männer und Frauen, großes Thema, Freie und Sklaven, großes Thema, Reich und Arme, großes Thema. Das war damals so. Kaiserhäuser dominierten die Gesellschaft, manche auch römische Eliten dominierten die Gesellschaft. Dieses individualistische, dieses ich sehe es so, hast du eigentlich gar nicht groß gesagt. Du gehörst nämlich immer zu einer Gemeinschaft, meistens zur Familie. Der Individualismus unserer heutigen Zeit ist relativ neu. Man war damals ein Teil der Gesellschaft. Das Wir war wichtiger als das Ich. Und deswegen heißt es auch bei den ersten Christen, sie blieben auch beständig in der Gemeinschaft. Das war ganz wichtig. Wir, ja, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen und all das solche Dinge. Das war ganz, das Wir war so wichtig. Dieses einzelne Ich sehe es anders wie ihr alle und so, ich, mir, meiner, mich, das hast du dich da nicht groß getraut. War sehr, sehr, sehr schwierig. Kaum eine eigene Meinung. So, Dinge mit der Bibel zu prüfen, hat im Laufe der Kirchengeschichte sich entwickelt, weil dann hatten wir ja die Bibel irgendwann. Und durch Luther, da sind wir beim 15., 16. Jahrhundert, da in unserem Land, plötzlich konnte man mal anfangen, erstmal musste man lesen lernen. Luther hat auch viel für Schulen getan, dass man überhaupt lesen lernen konnte. Da gab's nach einiger Zeit in der Schule Leseunterricht mit der Bibel. Ja, das würde ich mir heute wünschen. Die Leute lernten mit biblischen Zetteln, wenn man so will, Gutenberg, Druck, lernten die lesen mit Heiliger, mit der Bibel. Das ist ja Wahnsinn, ja. So war das damals. Und irgendwann hatte man die Bibel, dann konnte man sie lesen und hat sie sich ausgebreitet. Und das ist das meistverkaufteste und hoffentlich auch meistgelesenste Buch der Welt, die Bibel. Deswegen ein paar Gedanken, wie man mit der Bibel prüfen kann. Was auch immer du prüfen willst, wir werden gleich sehen, was da wichtig ist zu bedenken. Denn eine Frage muss unbedingt geklärt werden, nämlich die, was kann man denn mit der Bibel überhaupt prüfen? Was kann man denn mit der Bibel prüfen? Wenn du jetzt sagst, alles, ist das falsch. Du kannst nicht alles mit der Bibel prüfen. Das ist unmöglich. Guck doch mal. Geistliches kann man mit der Bibel prüfen. Geistliches kann mit der Bibel geprüft werden. Geistliche Themen können mit der Heiligen Schrift geprüft werden. Luftdruck des Reifens. Oder hier, Mathe-Klausur, Kontostand, was auch immer, Körpergewicht, Verliebtheitsgrad, die Frage nach einer festen Zahnspange und so weiter, kannst du doch mit der Bibel nicht prüfen. Alles mit der Bibel zu prüfen. Die Bibel hat auf alles eine Antwort, das stimmt doch überhaupt nicht. Wie wird's Wetter morgen? Ja, muss in der Bibel gucken. Hä? Hat doch mit der Bibel nichts zu tun. Das ist sehr, sehr wichtig. Ist wirklich wichtig. Die Bibel ist das wichtigste Glaubensdokument. Und darf deshalb nicht für andere Bereiche missbraucht werden. Missbrauche dieses Buch nicht. Wichtig. Gebrauchen, prüfen damit, nicht missbrauchen. Natürliche Dinge müssen natürlich und geistliche Dinge müssen geistlich beurteilt oder geprüft werden. So steht es in 1. Korinther 2, Vers 13. Das ist eine grundsätzliche Empfehlung des Paulus. Die Leute in Korinth hatten ja da große Schwierigkeiten mit allen möglichen geistlichen Dingen. Und Paulus sagt, jetzt müssen wir erstmal gucken, was ist geistlich und was ist gar nicht geistlich. Muss man unterscheiden. Geistliches und Natürliches. Das heißt, wer alles im Leben vergeistlicht, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit krank werden. Also geistlich Probleme bekommen. Weiß nicht, wer hier von den jungen Leuten auf Berufssuche ist oder so. Ein junger Mann, nicht von hier, hat mir gesagt, er hat eben überlegt, was er werden soll und dann hat Gott ihm das gesagt. Sag ich, oh, wie denn? Ja, ganz einfach. Und zwar bin ich mit meinem Fahrrad durch den Ort gefahren und vor mir fuhr ein LKW und dann war eine Ampel und dann hat der LKW, musste schnell stehen bleiben, ich bin auch stehen geblieben und dann las ich auf dem LKW von so einer Schreinerei, wir suchen dich. Und jetzt bin ich Schreiner geworden. Da dachte ich, Mensch, das ist ja toll. So hat Gott zu dir geredet, jawohl. Und dann sage ich, wenn der jetzt draufgestanden wäre, irgendwie Müllabfuhr oder Ding. Ja, ja, klar, so. So redet Gott zu mir. So kann man es auch machen. Aber ich möchte da eher warnen vor solchen Aktionen. Bitte. Das ist nicht immer Gott, der spricht durch einen LKW, der gerade vor dir steht. Es kann mal sein, dass Gott es benutzt. Aber das kann auch total in die Irre gehen, total. Natürliches, natürlich deuten, Geistliches, geistlich deuten. Es geht weniger darum, das habe ich schon oft gesagt, was wo steht. Man kann ja überall nachlesen, was wo steht. Man kann die Bibel immer, man kann sie ja durchlesen. Man kann immer die Bibel lesen und findet dann irgendwas geschrieben. Jeden Text kann man lesen. Und wenn man die Bibel zigmal durchgelesen hat, dann weiß man schon viel, wo was steht. Das ist gut. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist doch, was ist denn damit gemeint? Wenn da steht, wenn du mit dem Auge sündigst, sollst du es ausreißen, das steht da, so steht es geschrieben. Aber ist das auch gemeint? Glaube ich jetzt weniger. Dass man sich da die Augen, Hyperbel, still mit der Übertreibung. Ah, was möchte Jesus damit sagen? Ah, jetzt, habe ich verstanden. Okay, alles klar. So, also das ist immer wichtig. Deswegen lesen wir regelmäßig die Bibel. Das kann ich, möchte ich auch für dieses Jahr sagen. Ich habe ja am Mittwoch, glaube ich, ein Ziel erzählt, was ich mehr machen möchte. Weiß noch jemand? Beten, mehr beten. Genau, mehr beten. Mehr Bibel lesen ist nicht mein Ziel, weil ich lese schon viel, sage ich jetzt einfach mal so. Ich lese echt viel. Und hier drin. Und früher in der theologischen Ausbildung habe ich zweimal im Jahr die Bibel von vorne bis hinten durchgelesen. Zweimal im Jahr. Und noch früher habe ich auch schon erzählt, 5 Stunden am Tag. 5 Stunden an einem Tag die Bibel gelesen. Du brauchst 72 Stunden, um sie durchzulesen. 5 Stunden am Tag liest, kannst mal gucken, wie schnell du da durchkommst. Aber das nur lesen, schön, ist gut. Aber die Schriftgelehrten haben auch viel gelesen. Und das Wichtigste nicht verstanden. Also bloß, dass man liest, wie verrückt, das ist es nicht. Aber dennoch möchte ich dich ermutigen, auch im Jahr 2025, lies doch regelmäßig in deiner Bibel. Einfach so ein Tipp. Und jetzt sage ich es wieder, wenn jetzt jemand Druck empfindet, da kann ich nichts dafür. Wenn es schon wieder Druck ist, Druck, boah, ich soll Bibel lesen. Ja, stimmt. Und wenn du das als Druck siehst, dann sorry. Ich sage es trotzdem, lies regelmäßig deine Bibel. Schau dir Jesus auch an, in deiner Bibel. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. War das auch hier oder wo, habe ich gesagt, dass ich kürzlich jemanden getroffen habe, dann habe ich zu dem gesagt, ich glaube, du bist ein Jünger des Paulus. Gell, du glaubst an Paulus. Dann guckt er so. Sag ich, du glaubst an Paulus. Ja, und dann sage ich, du glaubst an Paulus. So wie du redest, glaubst du an Paulus. Ich glaube an Jesus. Und Paulus ist Jesus nachgefolgt. Jesus ist nie Paulus nachgefolgt. Und Paulus und Jesus sind keine Gegensätze. Bitte, die gehören zusammen. Aber glaub nicht an Paulus. Glaub an Jesus. Paulus hat mal gesagt, folge mir so nach, wie ich Christus nachfolge. Das ist es. Deswegen darf man auch nie die paulinischen Texte gegen die Texte Jesu ausspielen. Das ist ganz gemein. Das machen manche Leute. Das gehört zusammen. Aber der Kern ist Jesus. Schau dir Jesus an. Schau dir Jesus an. Denke mal über die Dinge, die du liest, auch nach. So ein paar Minuten oder einen Tag über oder so. Oder eine Stunde oder während der Autofahrt. Lies einen Text und denk mal drüber nach. Von verschiedenen Seiten. Ah, okay. So einfach mal mit der Bibel so ein bisschen arbeiten. Das kann man auch, wenn man sie nicht in der Hand hat, drüber nachdenken. So. Dann gibt es natürlich super Bücher, ganz tolle Sachen. Das mussten wir damals lesen über effektives Bibelstudium. Gordon Fee, Douglas Stewart, ganz tolle Leute, die uns zeigen, wie wir mit der Bibel richtig umgehen sollen. Dass man die Texte versteht. Dass es Freude macht, auch vom Alten Testament zu lesen. Dein Lieblingsbuch, Habakuk. Gell? Dass es wieder Freude macht. Markus, hast du nicht kürzlich über Habakuk gepredigt? Irgendwo, Mönchweiler irgendwie? Oder so, ja, weiß ja noch genau. Mir angeguckt. Ja, dass wir auch solche Texte, dass wir sagen, Mensch, da ist was drin. Und ich, was will ich damit anfangen? Dass es spannend wird. Ja, manchmal helfen uns solche Bücher dabei. Dann natürlich immer gucken, in welchem Rahmen ist das geschrieben. Ja, Kontextualisierte Bibelauslegung. Für wen war das? In welcher Zeit war das? Was war der Anlass? Ach, das ist ein Anlassbrief. Ach so, ich dachte, der Brief wäre an die Gnadenkirche. Nee, halt, stopp. Der ist an die Epheser, nicht an die Gnadenkirche. Aber die Gnadenkirche kann aus dem Brief an die Epheser ganz viel lernen, wenn nämlich Dinge sind, die Epheser betrifft und uns betreffen, und so wird es lebendig. Sonst müssten wir sagen, ja, das hat ja mit uns nichts mehr zu tun. Das ist falsch. Aber auch nicht so tun, als ob die sendschreibenden Offenbarungen an uns wären. Nicht an uns. Die sind nicht an uns geschrieben, sondern an diese 7 kleinasiatischen Gemeinden. Aber wir können ganz viel daraus lernen. So, kontextualisierte Bibelauslegung, ganz wichtig. Auch lernen und hören von Andersdenkenden. Wie, du siehst das so, ich sehe das anders. Ja, wie kommst du denn drauf? Ach so, interessant. Ja, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Predigt auch hier natürlich, auch sonstige, kann man ja von morgens bis abends Predigten hören, wenn man will. Das ist ja eine inflationäre Geschichte. Du kannst ja jeden Tag von morgens bis abends im Internet dir Predigten anhören. Das mache ich nicht. Ich habe früher viel zu viel Predigten gehört, hat mir nichts gebracht. Lieber wenige und das umsetzen. Tun. Nicht nur hören. Manche werden satt durchs Hören. Aber tun. T-O-N ist der Schlüssel. Und klar auch, sage ich auch an der Stelle, Bibelpunktabend. Das ist eigentlich der Grund, warum wir das machen. Wir versuchen immer wieder verschiedene Themen uns vor Augen zu führen. Was können wir von der Bibel her dazu sagen? Was gibt es da für Hinweise? Das startet ja dieses Jahr wieder. Ich habe mal den Flyer, habe das hier schon gesehen. Das hier taucht alles auf. Über Insekten kommt was, gell? Über Insekten. Also Sekten, wo ist das Problem? Wie man Jesus ähnlicher werden kann, ist was völlig anderes wie über Sekten. Merkt ihr, das sind ganz verschiedene Aspekte. Dann, das geschieht vor der Wiederkunft Jesu. Was muss denn passieren, bevor er wiederkommt? Ja, dann Demut, über Demut, was völlig anderes wie Endzeit, also für ganz verschiedene Aspekte. Israel, wieder ein ganz anderer Aspekt, auch zeitgeschichtlich, was jetzt gerade so passiert auch, dann über Erwählung, Markus, Vorbestimmung, Prädestination, wie ist denn das jetzt und so, vor Grundlegung der Welt erwählt, ja, ist dann schon alles fest oder nicht, was ist mein Teil, was ist Gottes Teil, Erwählung und jetzt im Januar, Gläubigen psychisch angeschlagen, was machen wir denn dann? So. Und all diese verschiedenen Dinge wollen wir uns als Gemeinde einfach anhand der Bibel zu eigen machen und zu gucken, was können wir lernen aus dem Buch der Bücher zu diesen verschiedenen Themen. Und wir wollen sein, wer einer der reiche Beute macht durch das Wort Gottes. Und noch können wir in der Bibel lesen, in vielen Ländern ist es verboten. Es scheint Länder zu geben in Europa, wo es immer schwieriger wird. Die sind übrigens nicht weit weg von uns. Noch haben wir die Freiheit, nutzen wir das. Gut, das war's gewesen. Einige Gedanken, Jahreslosung 2025. Gott prüft uns. Wir haben den Auftrag, auch zu prüfen. Und ein paar Gedanken, wie wir mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel Dinge prüfen können. Lobpreisteam, ihr könnt schon vorkommen. Stehen wir auf, bitte zusammen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Und während dem Gebet und während dem Lied können wir auch gerne was einlegen, geht das Opferkörbchen durch, Kollekte, wer mag, darf gerne was einlegen. Wir haben auch immer wieder die Möglichkeit, unter dem Kreuz für uns beten zu lassen, wenn wir Nöte haben, wenn wir gesegnet werden möchten, wenn wir Gebet brauchen, sind immer wieder Geschwister da, die gerne für euch beten. Herr Jesus, am Anfang des Jahres sind wir so froh, dass du mit uns gehst. Keiner von uns weiß die Zukunft. Keiner weiß, was in einer Woche ist, in einem Monat oder gar am Ende dieses Jahres. Aber du weißt es. Du bist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und dieser Hinweis, prüft alles, das Gute behalte, das fordert uns heraus. Weil es gibt ja so viele Dinge und allein herauszufinden, was das Gute ist, ist manchmal schon herausfordernd. Und deswegen sind wir so froh, du prüfst uns. Du bist der Erste, der prüft. Du prüfst die Herzen. Mein Herz, unser Herz. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich, so wie es da geschrieben steht. Wir danken dir, dass du prüfst. Und dann dürfen wir auch selber prüfen. Du ermutigst uns an mehreren Texten der Bibel, dass wir selber Dinge unterscheiden, genau hinschauen, drüber nachdenken. Und dann sind wir so froh, dass wir die Bibel haben. Wir sind wirklich reich Beschenkte. Diese Christen damals hatten die so nicht. Und wir haben diese Bibel und wir dürfen mit der Bibel in der Hand die Dinge, die wir sehen, gerade diese geistlichen Entwicklungen, geistlich prüfen anhand der Heiligen Schrift. Und Heiliger Geist, hilf uns immer wieder, mit der Bibel richtig umzugehen. Danke für dieses kostbare Wort, das wir haben. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Und auch wir als Gnadenkirche möchten auch in diesem Jahr 2025, Jesus, dieses Wort, die Bibel ganz groß werden lassen, weil sie dich groß macht. Wir wollen das Wort Christi reichlich unter uns wohnen lassen. Danke auch jetzt, dass wir dieses Lied singen dürfen, was vom Lobpreisteam vorbereitet wurde, was ein Zeugnis ist, ein Bekenntnis, eigentlich ein Gebet. Wir wollen es von ganzem Herzen singen.